Gut, ein bisschen zu den Inhalten. Jetzt geht es inhaltlich halt auch los etwas. Heute nicht so richtig doll, aber schon etwas mehr. Zunächst mal diskutieren wir über Funktionen. Upsa. Insbesondere einige der wichtigsten Funktionen, die in ihren Anwendungen eine Rolle spielt, Exponential- und Logarithmusfunktionen. Das haben Sie alles schon gehört, also sowas ist Ihnen schon mal über den Weg gelaufen, sagen wir mal so. Dann Differential- und Integralrechnung. Auch hier ist es so, dass Sie das meiste schon gehört haben, zumindest eindimensional. Wir machen bei der Differentialrechnung ein bisschen höherdimensionale Sachen. Die sind normalerweise nicht automatisch im Schulstoff. Dann Differentialgleichungen. Gewöhnliche Differentialgleichungen. So, und das ist halt was, wo man Zusammenhänge zwischen Ableitungen einer Funktion und der Funktion selber hat. Und gewöhnlich steht dafür, dass man nur Ableitungen bezüglich einer Variablen hat. Und bei mehreren Variablen, Ableitungen Richtung mehrerer Variablen, spricht man dann nicht von ungewöhnlichen, sondern von partiellen Differentialgleichungen. Hier aber nur gewöhnliche Differentialgleichungen und zum Schluss noch eine Einführung in statistische Methoden. So, und die Inhalte, die in dieser Vorlesung drankommen, vom Umfang her, das sind hier diese zwei, sind in dem Mathematikstudium Analysis 1 und 2. Dieses hier ist eine Vorlesung im vierten Semester, gewöhnliche Differentialgleichung. Und dieses hier ist Stochastik, die im dritten oder vierten Semester angesiedelt ist. Das heißt, Sie lernen wesentlich mehr. In zwei Stunden, das sind über, also sind etwa vierstündige Vorlesungen, die Inhalte, die in der Mathematik sind, nicht? Sodass Sie kriegen richtig was mit. Das bedeutet aber auch, dass man natürlich diese volle Breite, die ganze Theorie so hat, nicht, die kriegen Sie dann nicht mit. Nicht? Das ist dann unvermeidbar. So, es gibt kein Skript. Es gibt aber ein bisschen was an Literatur. Da schreibe ich jetzt nicht die einzelnen Sachen hin, die stehen alle auf der Webseite. Und da gibt es halt recht viele Bücher. Davon ist ein großer Teil schlecht. Viele sind sehr schlecht, die meisten aber katastrophal. So, das heißt, also ein richtig gutes Buch, wollte ich nur sagen, kann ich nicht empfehlen. Also so eins, wo ich sagen würde, ja, das ist es. Sie können sich aber angucken, also in vielen der Bücher sind manche Teile ganz gut. Es ist nicht so, dass das jetzt völlig daneben ist, aber Sie müssen selbst sehen, was Ihnen gefällt. Da gibt es zum Beispiel solche Titel wie Elemente der Mathematik für Pharmazeuten, womit ein Pharmazeut rechnen muss. Steht auf der Webseite, ja. Der Titel ist besser als das Buch. Aber, ne. Einführung in die mathematische Behandlung der Naturwissenschaften, zweibändig. Das ist ein bisschen bräsig insgesamt. Dann gibt es zur Auffrischung und Wiederholung von Schulstoff Chemie berechnen, das heißt das Buch. Das geht zwar um Chemie, aber viele von diesen Rechenmethoden, die man natürlich grundsätzlich kann, aber wenn es dann drauf ankommt, doch nicht, die finden sich da. Und dann gibt es halt auch noch Formelsammlungen. Also zum Beispiel Formelsammlung Höhere Mathematik, die hat den großen Vorteil, dass sie sehr billig ist und fast alles drinsteht. Die Formelsammlungen sind aber im Gegensatz zu noch vor 20, 30 Jahren wesentlich weniger bedeutsam geworden, weil das meiste kann Ihr Taschenrechner oder Ihr Mobiltelefon. So, dann fangen wir an mit Funktionen. Zunächst mal einigermaßen zurückhaltend zu Sachen, die Ihnen schon begegnet sind. Ich nehme halt eine Bakterienkultur. Und die vermehren sich, und zwar in jeder Zeiteinheit. Um, sagen wir, 5%. Nee, 5 nicht, sagen wir Pi%. Die Sache mit das in jeder Zeiteinheit, da müssen Sie in dem Moment, in dem Sie es wirklich umsetzen, richtig genau hingucken, ob die Zeiteinheit jetzt eine Stunde ist oder ein Tag oder ein Monat oder was auch immer. Das ist etwas, was in dieser Formulierung einfach und schön aussieht. Beim Umsetzen müssen Sie darauf achten. So, und mathematisch ist es ja so, dass das P ist eine Zahl, P%. Und Pi kann größer 0 sein, also eine positive Zahl, dann nimmt die Bevölkerung zu, also die Kultur. Na gut, Pi kleiner 0 bedeutet, dass sie abnimmt. Und dazwischen gibt es noch die Möglichkeit, dass Pi gleich 0 ist. Okay, das ist jetzt sehr mathematisch, dass man sowas annimmt, dass einfach gar nichts passiert. Stagnation. Oder auch in der Wirtschaftstheorie als Nullwachstum bezeichnet. So, jetzt noch eine Bemerkung zur Organisation. Ich schreibe viel an Tafeln. Ne? Ich schreibe manchmal sehr, sehr schnell und kürze nicht ab. Ich rate Ihnen, wenn Sie mit dem Schreiben nicht hinkommen, kürzen Sie in geeigneter Weise ab beim Schreiben. Dann kommen Sie mit oder haben zumindest eine Chance mitzukommen. Ansonsten wische ich regelmäßig. Ich schreibe viel und muss dementsprechend auch häufig wischen. Wenn ich wische, versuche ich darauf zu achten, dass ich nichts sage, das Mikrofon ausschalte. Sie können in dem Moment anfangen zu reden, irgendwie sich auszutauschen oder sonst was zu machen. Ja, Sie müssen ansonsten ja die ganze Zeit still sitzen. Sobald ich wische, dürfen Sie machen, was Sie wollen. So, jetzt zum Beispiel. So, jetzt ist das Wischen schon wieder um. Das ist ein Nachteil, den Sie dadurch haben, dass die bessere Wischtechnik da ist, nicht? Bis vor 2 Jahren waren das noch so kleine. So, also, wir haben also jetzt diese Bakterien. Kultur und der Umfang dieser Kultur ist natürlich eine Funktion der Zeit. In Anwendungswissenschaften, ob es jetzt Physik, Biologie, Pharmazie, Chemie oder sonst was ist, wird T ganz, ganz oft als Zeit benutzt. Also der Buchstabe T, Time halt. Oder meinetwegen lateinisch auch irgendwie Tempora oder so. So, ich habe also eine Funktion der Zeit. Und ich schreibe sie jetzt als F von T. Ja, dann hat man was da oben steht, in jeder Zeiteinheit, also sobald ich eine Zeiteinheit warte, f von t plus 1 ist das gleiche wie f von t plus das prozentuale Wachstum plus p geteilt durch 100 mal f von t, das ist gerade der prozentuale Zuwachs. Und das kann ich auch schreiben als 1 plus Pi durch 100 mal f von t, indem ich einfach das f von t ausklammere. Und das trifft auf jeden Fall für jede Zeit t zu. So, das sieht noch ein bisschen unhandlich aus. Aus diesem Grund verwendet man einfach nur eine neue Notation, indem ich diesen Koeffizienten hier einfach abkürzend als a bezeichne. 1 plus p durch 100 ist a dann der Wachstumsfaktor. Ich nehme die blaue Kreide hin. Gibt das die überhaupt nicht neue, sondern nur umgeschriebene Weisheit f von t gleich t plus 1 ist gleich a mal f von t. Und es genügt also, f von 0 zu kennen, also die Größe der Bakterienkultur zur Zeit 0, zur Anfangszeit. Ja, dann kann man ja, ich nehme irgendeine Zeit t, zum Beispiel 10 oder sowas, und um zur Zeit c 10 zu kommen, gehe ich von 0 nach 1, von 1 nach 2, von 1 nach, von 2 nach 3 und so weiter. Und in jedem Schritt multipliziere ich a daran, kriege also a von t mal f von 0. Ja, ich schreibe das nochmal hin, ist also gleich a mal a mal a mal a mal a mal f von 0. Und das hier ist ja gerade f von 1. Ups, das ist f von 2. Achso, dann muss man das direkt dahin machen. Und so weiter. Ich kriege dann zum Schluss f von t minus 1 und dann zum Schluss f von t. Mal. So, diese Formel, die hier steht, die gilt natürlich im Moment, so wie ich es hingeschrieben habe und hergeleitet, für ganzzahlige t. Also 1, 2, 3, 4, 5. Zum Beispiel für t gleich 0,735. Ist das noch ein bisschen schwieriger. Zumindest theoretisch. Praktisch ist es sehr einfach, weil es auf Ihrem Taschenrechner. Also hoch 1 durch y, also x hoch y oder a hoch t können Sie auf dem Taschenrechner ausrechnen. Das erklären wir später noch ein bisschen genauer, was es für allgemeines T aussagen soll. Das also später. Im Moment verwenden wir, also diejenigen, die es schon wissen, schon mal gesehen haben und so, können allgemein denken. Diejenigen, die es nur ganzzahlig kennen oder verstehen, bleiben jetzt im Moment beim Ganzzahligen. Und dann machen wir damit dann weiter. So, dieses Bildungsgesetz, damit haben wir für alle Zeiten T den Zustand der Bakterienkultur und ja, mehr kann man nicht erfahren. Was wir reingesteckt haben, ist hier, dass diese Bakterienkultur sich über alle Zeiten gleichförmig weiterentwickelt. Und das mit fester Rate. Das ist sehr unrealistisch, weil selbst die kleinste Bakterienkultur, die ja typischerweise in irgendwelchen Töpfen gezüchtet werden, stößt irgendwann die Grenzen des Topfes. Also der Topf wird zu klein, sodass sobald der Deckel erreicht ist, das Bildungsgesetz nicht mehr, wo ist es denn da, das Bildungsgesetz nicht mehr realistisch sein kann. Es kann einfach nicht mehr weiter wachsen. Und nichtsdestoweniger ist diese Annahme, die hier steht, zunächst mal zum Rechnen, zum überschlägigen Rechnen sehr nützlich. Man kann dies oder das jedenfalls rauskriegen. So, dieses Modell, was wir jetzt gerade kurz besprochen haben, ist sehr gebräuchlich, wird sehr oft verwendet. Ich habe exponentielles Wachstum. Ich kenne den Anfangszustand f von 0 zur Zeit t gleich 0. Oder wenn man will, das ist nicht wesentlich anstrengend, das gibt halt nur 9 Buchstaben. Ich kenne f von t 0 zur Zeit T0, die nicht unbedingt gleich 0 sein muss, sondern einfach nur was Bekanntes. Ja, und außerdem ist die Wachstumsrate P oder der Wachstumsfaktor A, das ist egal, gleich 1 plus p durch 100. Und wie man da, wenn man das a kennt, das p ausrechnen kann, das sollten Sie hinkriegen. So, die erste Frage hatten wir eigentlich eben schon beantwortet. Was ist f von t für eine beliebige Zeit? Und die Antwort ist, oder Antwort, f von t ist gleich a hoch t mal f von 0. Oder wer will, kann das auch mit p schreiben, eben mit dem 1 plus p Hundertstel. So, und die allgemeinere Frage, wenn ich f von t0 kenne, dann ist es einfach f von t gleich e hoch, Entschuldigung, a hoch t minus t0 mal f von t0. So, und das Verhalten ist gekennzeichnet dadurch entweder das a größer 1, a gleich 1 oder a kleiner 1. Und das entspricht, blau ist besser. Ein 1, danke. 0 und 1 sind ja irgendwie gleich. So, also a größer 1 ist gerade der Fall, wo p größer 0 ist. Wo ich ein positives Wachstum habe. Hier ist der Fall p gleich 0, die Stagnation, also a gleich 1. Und hier ist der Fall p kleiner 0. Also von 1 wird irgendwas abgezogen. Ja, und es gibt drei Sorten von Verhalten. Ich lasse hier t laufen, habe hier f von 0. Irgendwie halt es gerade. Und dann habe ich die drei Fälle a gleich 1, alles bleibt wie es ist. Also ups, hier a gleich 1, a auch irgendwas, also 1 auch irgendwas ist immer 1. Und dann eben größer 0, p größer 0 bzw. a größer 1. Gibt sowas? A kleiner 1 gibt sowas. Also für diskrete Zeit kriege ich halt dieses, 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 dieses. Und wenn ich beliebige Zeiten zulasse, dann sieht das Bild so aus. So, das ist das Bild, was diese Gleichung oder dieser Zusammenhang gibt in Abhängigkeit von t. Und egal was man, also man, Entschuldigung, man sieht es auch, indem man sich überlegt, was das hier bedeutet. Ich multipliziere, wenn a größer ist, immer wieder mit einer Zahl größer als 1. Es wird also immer größer, größer, größer in diesem Fall. A gleich 1 hatten wir schon, a kleiner 1. Ich multipliziere immer mit irgendwas, was kleiner 1 ist. Das heißt, es wird also immer kleiner und kleiner und kleiner und kleiner. Das heißt, das ist dieses Bild hier. Egal, was man also macht, a größer 1, f von t wächst über jede Grenze. Mit wachsendem t. Gut, a gleich 1, f von t bleibt konstant. Für alle Zeiten und a kleiner 1. F von t wird beliebig klein. Ja, man kann sagen, es geht gegen 0. Es konvergiert gegen 0. Ich wollte es nur ein bisschen unverbindlicher formulieren. Wo ich dieses Stichwort gerade gerichtet habe, konvergiert gegen 0, gibt es jemanden, der dieses Wort nicht versteht, also diese Wendung nicht versteht oder noch nicht gehört hat? Ja, okay, gut. Das heißt also, das ist gerade so ein bisschen ein Kreuz von dieser Veranstaltung, dass sie unterschiedliche Voraussetzungen haben. Ne? Einige wissen, was es ist, also kennen den Begriff, andere nicht. Deswegen, die, die es schon wissen, langweilen sich. Ja, ich habe wieder a gleich 0 geschrieben. Da bin ich konsequent. Konvergiert heißt, okay, das wollte ich irgendwann sowieso später nochmal erzählen. Das heißt aber, ich habe einen Wert und die Funktion saust irgendwie in der Gegend rum. Und konvergiert bedeutet, dass wann immer ich einen Kreis um diesen Punkt lege, irgendwann komme ich aus dem Kreis nicht mehr raus. So, und das gilt aber für jeden Kreis. Okay? Also das heißt, langfristig wird der Gegend herumlaufende Funktion, hier ist es eindimensional, ich mache es gleich dreidimensional, geht immer dichter gegen diesen Punkt ran. Und konvergieren heißt letztlich, sie geht dagegen. Sie wird nicht gleich, also hier zum Beispiel, das ist immer positiv, es wird nie gleich Null, aber es geht immer dichter an Null ran. Und das ist konvergiert gegen. Wir machen das später noch mal ein bisschen präziser, was konvergiert gegen heißen soll, aber das Bild ist schon, geht immer dichter ran. Was passieren kann, ist, könnte hier, es stimmt hier nicht, aber es könnte zum Beispiel so sein, dass es so aussieht. Dann würde es immer noch gegen Null konvergieren. Nicht? Es würde immer noch beliebig dicht rangehen, aber es würde immer wieder ein bisschen weggehen. Okay? So. Okay, das war jetzt also vergleichsweise einfach. Und sobald Sie vor dieser Frage stehen, Sie haben f von 0 gegeben, Sie haben Wachstumsrate oder Wachstumsfaktor gegeben, dann können Sie den Funktionswert zur Zeit t mit Hilfe Ihres Taschenrechners oder so einfach ausrechnen. Einfach ein paar Tasten drücken. 1, 2, 3, 4 zum Beispiel. Ne, 5 brauchen Sie. So, aber was ist jetzt mit Umkehrproblemen? Umkehrprobleme, was heißt das? So, ich nehme also immer an, dass ich so einen Zusammenhang habe, also so einen Wachstumszusammenhang habe, der auch exponentielles Wachstum heißt, selbst wenn es gar kein Wachstum ist, sondern fällt. Das Wort Wachstum verwendet man für beides. Also angenommen, ich habe immer so einen Zusammenhang, f von t gleich a hoch t mal f von 0. Aber für alle t. So, wenn man f von 0 kennt, also den Anfangswert, und meinetwegen zu irgendeiner späteren Zeit, 2 Jahre oder einen halben Tag später, beobachtet, also misst, das f von t, also für eine Zeit müssen Sie nur den Wert f von t kennen. Sie wissen aber nicht, wie groß der Wachstumsfaktor oder die Wachstumsrate ist. Ja, dann können Sie die Wachstumsrate bzw. Faktor bestimmen. Dann bekommt man also a und damit natürlich auch p durch die Rechnung. So, ich schreibe das jetzt nochmal mit p hin, ist gleich 1 plus gesuchtes p. Mich interessiert p. Und ich habe gemessen, f von 0 kenne ich den Anfangswert. Für eine feste Zeit t, welche auch immer, ist mir egal, aber eine kenne ich auch das f von t. Und jetzt habe ich vergessen, hier hoch t zu schreiben, mache ich Folgendes. Wenn das t zum Beispiel 2 ist oder 5 oder 10, ziehe ich einfach die zweite oder fünfte oder zehnte Wurzel. Das schreibt man ja als hoch 1 durch t. Ist Ihnen vielleicht schon begegnet. Dann ist das gleiche wie 1 plus Pi Hundertstel mal f von 0 hoch 1 durch t. So, jetzt teile ich durch f von 0 hoch 1 durch t und benutze, dass man in Wurzeln sozusagen rein multiplizieren kann. Okay, und jetzt löse ich einfach nach Pi auf. Und dann kriege ich halt f von t durch f von 0 hoch 1 durch t minus 1 mal 100. Okay, auch diese Formel ist eigentlich nicht so schwer auszuwerten mit dem Taschenrechner. Und ich warne Sie, sowas sollten Sie nie auswendig lernen. Sondern das ist viel einfacher, das selbst herzuleiten. Oder sich das zu überlegen, wenn es drauf ankommt. So, und benutzt habe ich hier ja, wenn ich jetzt die Funktion betrachte, ich nehme ein a und ordne ihm a hoch t zu, t fest, größer 0, so und jetzt nenne ich das hier, das wäre y. Also, okay, ich wollte dieses ist gleich y deswegen klein halten, weil das nur so ein bisschen Erinnerung sein soll, nicht? Also es soll jetzt kein besonderes Gewicht bekommen. Diese Funktion sieht so aus, also ich ordne a, das a hoch t zu, die sieht etwa so aus. Das habe ich schlecht gemalt, so, das habe ich noch schlechter gemalt. So. Die hat die Umkehrfunktion, also hier habe ich benutzt, dass ich hier irgendwas hoch t habe, wie hier auch t, und ich ziehe einfach die t-te Wurzel. Die Umkehrfunktion ist die t-te Wurzel. Und diese Umkehrfunktion sieht ungefähr so aus. Also Umkehrfunktionen kriegt man, indem man die ursprüngliche Funktion nimmt, die Diagonale nimmt und dann an der Diagonale spiegelt. So, die sieht also so aus. Und eben das habe ich hier benutzt. So, das war das eine Umkehrproblem. Ich kann also, wenn ich zwei Werte kenne, f von 0, f von t, dann kann ich daraus schon das a bzw. das p berechnen, durch diese Formel. Ich kann noch eine weitere Rechnung machen. B. Ich nehme wieder an, dass dieses f von t so gegeben ist. Wenn man also f von 0 kennt, kennt, sowie P bzw. A. Und jetzt sich fragt, wann ist ein Zielwert erreicht? Also ich nehme irgendeinen Wert W, zum Beispiel 100.000, wann ist f von t gleich 100.000? Zu welcher Zeit t ist f von t gleich 100.000? Wann ist ein Zielwert w erreicht? Wann heißt also zu welcher Zeit? Also für welches t gilt f von t gleich w? Ja, dann ist die Antwort auf diese Frage manchmal gar nicht. Dann nämlich, wenn ich ein Wachstum habe und mein w ist kleiner als f von 0, naja, dann komme ich vorwärts in der Zeit zumindest nie hin. Oder umgekehrt, wenn ich eine aussterbende Population habe und frage, wann hat sie größer als 6 Milliarden, genauso sinnlos. Wenn sie nicht schon den Wert 6 Milliarden hatte. Na gut, also Rechnung. Und, okay, nächste Tafel. Okay, ich schreibe es nochmal hin, und zwar jetzt gesucht ist jetzt die Zeit t. Gleich a hoch t mal f von 0. Und das soll gleich w sein. Und dann kriege ich... So, wie komme ich jetzt an das t ran? Genau, ich nehme den Logarithmus. Ich schreibe es komplett nochmal hin. Logarithmus a hoch t mal f von 0 ist gleich Logarithmus w. So, und... jetzt rechne ich mit dem Logarithmus. Daraus folgt also Logarithmus a hoch t plus Logarithmus f von 0 ist gleich Logarithmus w. Und ich sage gleich, was ich benutze. Und das ist das gleiche wie t mal Logarithmus a plus Logarithmus f von 0. Und daraus folgt, also ich kann nach t auflösen. T ist gleich Logarithmus w minus Logarithmus f von 0 geteilt durch Logarithmus a. Oder wenn ich will, kann ich das auch noch umschreiben. Also ich schreibe es nochmal um und sage gleich, warum das geht. Das ist das gleiche wie Logarithmus w durch f von 0 geteilt durch Logarithmus a. So, das heißt also, mit dieser Formel kriege ich dann die Zeit t raus, wenn ich so ein Endwert w realisieren will. Ups. Gut, und hier habe ich benutzt die Logarithmusfunktion. Halt. diese Logarithmusfunktion log erfüllt erstens Logarithmus 1 gleich 0, zweitens Logarithmus von x mal y ist das gleiche wie Logarithmus x plus Logarithmus y. Und das gilt für beliebige Zahlen x und y größer 0. Und Logarithmus x hoch Delta. Ja, wir brauchen noch ein paar mehr Buchstaben. Darum lasse ich hin und wieder den einen oder anderen einfließen. Ist gleich Delta mal Logarithmus x. Für x größer 0 beliebig und Delta eine beliebige reelle Zahl. So, und die Logarithmusfunktion ist definiert nur für positive Zahlen, für positive reelle Zahlen. Okay, das heißt, Sie können jetzt also diese Formel auch auf Ihrem Taschenrechner ausrechnen und das Ergebnis sofort haben. Problem ist natürlich, Ihr Taschenrechner hat typischerweise drei Logarithmusfunktionen oder so. Welche sollen Sie jetzt nehmen? Und die Antwort ist glücklicherweise, egal, Sie müssen immer die gleiche nehmen. Also das heißt, wenn Sie hier den natürlichen Logarithmus nehmen, kommt genau das gleiche Ergebnis raus, wie wenn Sie hier den dyadischen oder den dekadischen Logarithmus nehmen. Und dass es drei Tasten auf dem Taschenrechner gibt, ist eigentlich Luxus. Das müsste nicht sein, aber es ist halt Tradition. Es gibt also viele Logarithmusfunktionen. Gebräuchlich die drei, die ich gerade genannt hatte, dekadisch, dyadisch, natürlich, aber es gibt noch viel mehr. Für jedes positive a, a größer 0, ungleich 1, hat die Funktion. Ja, jetzt ordne ich t geht über nach a hoch t zu und Sie können vielleicht, ach, da ist er ja noch, sehen, diese Funktion, die hier oben stand, a geht über nach a hoch t, ist eine Funktion in Abhängigkeit von a. Diese Funktion, die hier steht, t geht über nach a hoch t, ist eine Funktion in t. Also beim einen Mal wird das a gewackelt als Funktionsargument betrachtet, beim anderen mal das t. Das sind unterschiedliche Funktionen. Und wenn ich jetzt hier die Abhängigkeit von t betrachte, dann sieht diese Funktion für a größer 1 so aus. Das ist a hoch t. A hoch 0 ist natürlich immer 1. Upsa. Die Umkehrfunktion ja, ich habe ja eben schon gesagt, man muss Umkehrfunktionen nein, man muss nicht, man kann Umkehrfunktionen so, es sie gibt es nicht immer kriegen, indem man an der Diagonalen spiegelt. Ich spiegele das hier an der Diagonalen und kriege dann Das gespiegelt gibt mir gerade sowas hier. Und das ist der Logarithmus zur Basis a. So, und das Schöne ist, dass diese Feststellungen, die hier dastehen und diese Rechnungen, die hier durchgeführt sind, für jede Logarithmusfunktion gelten. Egal welches a ich hier nehme, diese Umkehrfunktion ist ein Logarithmus zur Basis a und diese Aussagen gehen allesamt immer gleichmäßig durch. Okay, wie ich gerade sagte, die obigen Feststellungen gelten also. Für jede Logarithmusfunktion. So, ich mache jetzt mal einen Index dran. Log Index A. Und das Schöne ist, dass wann immer ich zwei Logarithmusfunktionen zu irgendwelchen beliebigen A's und B's habe, sie sollen positiv sein, also ungleich 1, dass die Funktion Logarithmus a, also ich mache hier einen Punkt, das ist die Funktion, die Variable ist jetzt ein Punkt. Und die kriege ich, indem ich die Logarithmus b-Funktion nehme und von Punkt, ich mache den Punkt sogar mal rot. Das ist das Argument hier. Und ich muss einfach die b-Funktion, die Logarithmus b-Funktion, multiplizieren mit der festen Konstanten Logarithmus a von b. Das ist eine feste Zahl. Sodass eigentlich gibt es bis auf eine reelle Konstante nur eine Logarithmusfunktion. Je zwei lassen sich so ineinander überführen, indem ich einfach mit einer Konstanten multipliziere. Und das ist der tiefere Grund, warum es wurscht ist bei diesem Ausdruck, welche Logarithmusfunktion ich nehme. Wenn ich zwei verschiedene nehme, unterscheiden die und die sich jeweils um eine Konstante. Es steht oben eine Konstante, unten eine Konstante, die kürzt sich weg, sodass der Wert der gleiche ist. So, auf Taschenrechnern verfügbar ist typischerweise der natürliche Logarithmus ln, der in gewisser Weise der natürlichste ist, was man aber nicht sofort sieht. Dieses Index e ist gerade die Euler-Zahl e gleich 2,71, nee, hier habe ich nicht geschrieben. Euler-Zahl. Die werden wir nochmal genauer angucken, denn das ist wirklich der natürlichste Logarithmus, der beste. Dann LG, das ist meines Wissens Logarithmus zur Basis 10 und, das muss ein richtiges G sein, und Log wird oft für den Zweierlogarithmus, den dyadischen Logarithmus geschrieben. Und weiter hat man für jede Logarithmusfunktion das Logarithmus von x durch y, das gleiche ist wie Logarithmus von x mal 1 durch y, beides positive Zahlen. Das ist das gleiche wie Logarithmus x plus Logarithmus 1 durch y. Ich lasse die Klammern manchmal weg. Also ich benutze da die zweite Eigenschaft, die da steht. Und das ist das gleiche wie Logarithmus x plus Logarithmus, ja, 1 durch y ist ja das gleiche wie y hoch minus 1. Und das ist das gleiche wie Logarithmus mal, jetzt benutze ich das mit dem Delta, was da steht, Delta gleich minus 1, also x plus Logarithmus x plus minus 1 mal Logarithmus y. Und das ist also Logarithmus x minus Logarithmus y. Und diese Rechnung, die da steht, die habe ich stillschweigend hier schon mal angewandt, indem ich hier Logarithmus w minus Logarithmus f von 0, entspricht diesem hier, umgeschrieben habe in Logarithmus w durch f von 0. So, jetzt schließlich noch ein Beispiel. Sie kennen A und wollen ausrechnen, Zeit bis zur Verdoppelung bzw. Halbierung. Also Halbierung, Sie haben also einen Zerfall, also richtig, es wird weniger. Und Halbierung entspricht jetzt gerade dem, was auch als Halbwertzeit bekannt ist. Ja, die Formel hier links steht, t ist gleich Logarithmus w durch f von 0 geteilt durch Logarithmus a. So, und was heißt, ich will die Halbierung oder Verdoppelung? Bedeutet ja gerade, dass w gleich 2 mal f von 0 ist für den Fall der Verdoppelung, beziehungsweise w gleich 1 halb mal f von 0 oder f von 0 halbe, schreiben f von 0 halbe. Für den Fall der Halbierung. Okay, das heißt, ich habe hier stehen Logarithmus 2f von 0 durch f von 0 durch Logarithmus a. Und egal wie groß das f von 0 ist, das soll natürlich nicht gleich 0 sein, das hebt sich weg, das kürzt sich weg. Und ich kriege Logarithmus 2 geteilt durch Logarithmus a. Im Fall p größer 0. Also so lange warten muss ich warten. Wenn ich a kenne, muss ich Logarithmus 2 geteilt durch Logarithmus a warten, bis ich Verdoppelung habe. Beziehungsweise t ist gleich Logarithmus, okay, das andere ist f von 0 halbe, geteilt durch f von 0, durch Logarithmus a. Wieder kürze ich das f von 0 gerade weg, es steht, bleibt stehen, ist gleich Logarithmus 1 halb, durch Logarithmus a. Und das ist gleich das gleiche wie minus Logarithmus 2 durch Logarithmus a ist gleich, ja, minus Logarithmus 2 durch Logarithmus a. Das ist die Zeit, die ich warten muss bis zur Halbierung bei einem Zerfallsprozess. So, jetzt die letztliche und entscheidende Frage, aber die letztliche Frage, ups, geh weg, da. Also, wir haben hier Verdoppelungszeit, ist Logarithmus 2 durch Logarithmus a. So lange muss ich warten, bis ich das Doppelte erreicht habe. Oder wir haben Halbierungszeit, t gleich minus Logarithmus 2 durch Logarithmus a. So lange muss ich warten, bis ich die Hälfte erreicht habe. Einmal eine positive Zahl, einmal eine negative Zahl. Also einmal plus Logarithmus 2 halbe, einmal minus Logarithmus 2 halbe, Logarithmus 2 durch Logarithmus a. Was steckt dahinter? Wieso ist das mal eine positive, mal eine negative Zeit? Wieso? Ja, okay. Okay. Die Antwort ist völlig in Ordnung. Ich kriege in dem Moment, in dem mein a negativ ist, ist Logarithmus a, nochmal, in dem Moment, in dem mein a kleiner als 1 ist, in dem ich einen Zerfallsprozess habe, ist Logarithmus a auch kleiner, 0. Ja, das Bild ist nicht mehr da von dem Logarithmus. In diesem Fall ist Logarithmus a kleiner 0, minus, gibt hier wieder was Positives. Und wenn ich andersrum frage, wenn ich ein positives p habe, um die Hälfte zu kriegen, muss ich rückwärts in der Zeit gehen. Okay, dann ist das für heute erstmal genug. Und nächste Woche geht's weiter.